Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Christoph Heinemann, guten Abend. Der laut Politbarometer beliebteste Spitzenpolitiker hat heute seine Pläne für einen freiwilligen Dienst in der Bundeswehr vorgestellt. Der Journalist und Sicherheitsexperte Thomas Wiegold sagte am Mittag im Deutschlandfunk zu den Plänen von Boris Pistorius.
Es ist das, was in der Koalition durchsetzbar ist. Es ist ja keine Wehrpflicht, auch keine neue Art der Wehrpflicht. Das einzig Neue ist, junge Männer, und zwar nur Männer, werden verpflichtet, zu einer Musterung zu kommen, wenn sie eingeladen werden. Danach ist alles weiterhin freiwillig.
Wir berichten außerdem über die Ukraine-Konferenz in Berlin. Beide Themen auch in unserem Podcast Deutschlandfunk der Tag. Und Informationen aus Brüssel über die Drohung mit Strafzöllen gegen chinesische subventionierte Elektroautos. Im Hintergrund ab 18.40 Uhr Friedenskonferenz zur Ukraine. Kann die Schweiz das Kriegsende vorbereiten? Fragezeichen. Der herzhafte Weckruf Kompanie Aufstehen zu nachtschlafender Zeit, musikalisch untermalt mit Trillerpfeife, gehörte für Generationen junger Männer in Deutschland zur Erfahrung am Beginn des Erwachsenseins, sofern sie den Dienst mit der Waffe nicht verweigerten. Vor 13 Jahren wurde die Wehrpflicht in Deutschland ausgesetzt. 181.500 Soldatinnen und Soldaten tun gegenwärtig in der Bundeswehr Dienst. Zu wenige nach der Zeitenwende, die Putin mit seinem Angriffskrieg eingeleitet hat. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat heute seine Pläne für einen Auswahlwehrdienst vorgestellt. Markus Pindo berichtet.
Es wird vorerst immer noch beim freiwilligen Wehrdienst bleiben, auch wenn Verteidigungsminister Pistorius sich stärkere Pflichtelemente vorstellen kann. Aber das hätte offensichtlich in der Ampelkoalition keine Mehrheit. Eine Rückkehr zur Wehrpflicht alten Stiles, bei der jährlich hunderttausende junge Männer eingezogen wurden, soll es nicht geben, so Verteidigungsminister Pistorius. Aber die Truppe brauche insgesamt deutlich mehr Personal.
Was brauchen wir? Wir brauchen nach Einschätzung der Bundeswehr und der NATO rund 200.000 Reservisten mehr. Das heißt, wir reden über dann insgesamt rund 460.000 Soldatinnen und Soldaten. Davon, wenn die Zielgröße erreicht worden werden sein wird, 203.000 feststehende Streitkräfte, 60.000 heutige Reservisten und 200.000 zukünftige Reservisten.
Die 200.000 zukünftigen Reservisten sollen ehemalige Wehrdienstleistende sein, die in die Reserve überführt werden. Verpflichtend soll die Erfassung der jungen Leute eines Jahrganges werden. Konkret bedeutet das, dass Frauen und Männer zum 18. Geburtstag angeschrieben werden. Männer werden aufgefordert, einen Fragebogen auszufüllen und sind verpflichtet, ihn zu beantworten und zurückzusenden. Bei Frauen ist die Rücksendung freiwillig. Auf der Grundlage des Fragebogens trifft die Bundeswehr die Entscheidung, wer zur Musterung eingeladen wird. Aus den Gemusterten werden dann wiederum die geeignetsten und motiviertesten ausgewählt. Niemand soll gezwungen werden, Wehrdienst zu leisten. Die Militärplaner des Ministeriums gehen davon aus, dass bei 400.000 jungen Menschen eines Jahrgangs circa ein Viertel Interesse bekunden könnte. Davon wiederum sollen 40.000 zur Musterung bestellt werden, auch dies verpflichtend. Hinter diesen Zahlen sehen viele Experten ein großes Fragezeichen, da es bisher mit Freiwilligkeit nicht gelungen ist, mehr Personal zu gewinnen. Das müsse sich ändern, so Pistorius.
Wir müssen diesen Aufwuchs hinbekommen. Einerseits und gleichzeitig, und das ist der entscheidende, limitierende Faktor, sind die Kapazitäten in den Streitkräften. Das war einer der Knackpunkte der letzten Wochen, an denen wir gearbeitet haben. Wie viel können wir eigentlich ausbilden, in welcher Zeit? Wir haben heute 10.000 freiwillig Wehrdienstleistende. Wir gehen davon aus, dass wir dann vom ersten Jahr an dieses neuen Wehrdienstmodells 5.000 zusätzliche Wehrdienstleistende zu den 10.000 werden ausbilden können.
Künftig sollen es mehr werden, wenn die Ausbildungskapazitäten vorhanden sind. Ob dieses Tempo reicht, um die Bundeswehr innerhalb der nächsten 5 Jahre auf die avisierte Sollstärke zu bringen, bezweifeln viele Experten. So auch der Unionsfraktionsvize Wadefuhl. Man könne bei der Wehrpflicht nicht alle 2 Jahre nachjustieren, sagte er in Richtung Pistorius.
Wir brauchen jetzt einen großen Wurf. Mit Stückwerk kommen wir nicht weiter. Und da brauchen wir natürlich jetzt Klarheit. Er ist für einen verpflichtenden Dienst. CDU, CSU tragen das. Frau Esken, die SPD-Parteivorsitzende, hat heute noch mal gesagt, nein, nur freiwillig. Also Herr Pistorius, der ja ein hohes Ansehen in der deutschen Bevölkerung hat, muss jetzt zeigen, ob er sich durchsetzen kann.
Doch Pistorius hat sich darauf festgelegt, nur die Schritte zu gehen, die in den verbleibenden anderthalb Jahren bis zur nächsten Bundestagswahl gangbar sind in der Ampelkoalition. Und weder SPD noch Grüne noch die FDP wollen einen Wehrdienst mit mehr Pflichtelementen. Eine allgemeine Dienstpflicht, wie die CDU sie möchte, wird es in dieser Legislaturperiode nicht geben.
Markus Pindor, weitere Informationen in unserem Podcast Deutschlandfunk der Tag und ein Kommentar im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Morgen G7-Treffen der wichtigsten westlichen Industriestaaten. Gastgeberin ist Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die klar auf der Seite der Ukraine steht. Anders als der rechte und der linke Rand in Deutschland. Die meisten Abgeordneten der AfD-Fraktion und die der Wagenknecht-Gruppe erschienen gestern nicht zur Rede des ukrainischen Staatspräsidenten Selenskyj im Deutschen Bundestag. Spitzenpolitiker der AfD verhöhnten den Gast obendrein als Bettelpräsidenten und damit auch die Opfer der mutmaßlich zahlreichen Kriegsverbrechen des Putin-Regimes. Am Wochenende die Friedenskonferenz in der Schweiz ohne Russland und China. 40 Staats- und Regierungschefs und Chefinnen haben sich bereits angemeldet. Heute letzter Tag der Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine. Aus Berlin, Sabine Adler.
Nach der großen Politik des ersten Konferenztages kamen heute die sehr konkreten Sorgen und Nöte der Menschen zur Sprache. Friedensnobelpreisträgerin Oleksandra Matwitschuk hatte dabei vor allem die Frauen ihres Landes im Blick. 60.000 Soldatinnen kämpften in der ukrainischen Armee, sie seien aber noch nicht in die Veteranenprogramme einbezogen worden, die zum Beispiel medizinische Hilfe bei Verwundungen vermitteln, weil es das bislang nur für Männer gibt. Frauen würden jetzt im Krieg zusätzlich zu den Angriffen und Kämpfen vermehrt auch geschlechterbasierte Gewalt erleben. Irina Posolowska, ukrainische Vizesozialministerin, weist darauf hin, dass Frauen, weil die Männer an der Front sind, jetzt Lücken füllen müssen, das aber nicht immer schaffen.
We face many difficult impacts.
Wir wissen, dass Frauen besonders vulnerabel sind, wenn es um Vertreibung geht. Über 60% der Binnenvertriebenen sind Frauen. Fast 80%, die ins Ausland gegangen sind, sind Frauen und Kinder. In den meisten Fällen haben sie ihre Unterstützungsnetzwerke verloren. Und infolge des Krieges verbringen Frauen doppelt so viel Zeit als Männer in der Betreuung von Kindern oder Behinderten und anderen Angehörigen.
Weil es zum Beispiel keine bombensicheren Klassenräume gibt, werden rund 900.000 Kinder nicht mehr in Schulen unterrichtet, müssen Mütter mit ihnen zu Hause bleiben, können nicht arbeiten. Erstaunlich sei, dass dennoch 56% der neu gegründeten Firmen 2023 von Frauen geführt würden. Das müsse sich fortsetzen. Für den Wiederaufbau in der Ukraine könnten Städtepartnerschaften mit maßgeschneiderten Hilfsprogrammen von Vorteil sein. Irpin und Borna bei Leipzig oder Butscha und Bergisch Gladbach haben sich gefunden und hatten wegen der Kriegsverbrechen der russischen Armee dort ganz besonders schwere Bewährungsproben zu bestehen. In Kiew, das mit Berlin, Leipzig und München gleich drei Partnerstädte hat, seien über 800 Gebäude zerstört und mehr als 200 Menschen getötet worden, erinnerte Bürgermeister Vitali Klitschko. Er dankte für die ausländische Hilfe, zum Beispiel für Busse, Krankenwagen und Generatoren. Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze warb in Berlin für neue Kooperationen.
There is a big German-Ukrainian municipal partnership network.
Es gibt bereits 200 deutsch-ukrainische Städtepartnerschaften. Weitere 60 Länder unterhalten Städteverbindungen. Das klingt viel, aber meistens sind es die bekannteren Städte wie Kiew oder Lviv, die gleich mehrere Partnerschaften haben. Aber von den 1470 Kommunen in der Ukraine haben zwei Drittel gar keine. Diese 1000 meist kleineren Städte haben keine einzige Partnerkommune in anderen Ländern. Das müssen wir ändern. Helfen soll unter anderem eine App, mit der die Städte zueinander kommen sollen. Auf der Konferenz wurde heute auch eine internationale Resilienzallianz für kleine und mittlere ukrainische Unternehmen gegründet, in denen 80% der Menschen tätig sind. Diese neue Resilienzallianz soll unter anderem kriegsgeschädigten Firmen helfen. Gebraucht werden künftig aber auch große und längerfristige Projekte über 10 oder noch mehr Jahre, um zukunftsträchtige Industrien aufzubauen, wie Windparks oder die Herstellung von grünem Stahl. Für sie Investoren zu finden, ist derzeit eine der größten Herausforderungen. Der beste Wiederaufbau, so sagte es gestern Kanzler Scholz, ist der, der gar nicht stattfinden muss. Ein Satz, der in Moskau bislang auf taube Ohren stößt.
Sabine Adler berichtete und nach 19:05 ein Kommentar von Gesine Dornblüt. 44,6%. Parteien hierzulande wären froh, wenn sie in die Nähe eines solchen Wahlergebnisses kämen. Im autoritär regierten Ungarn bedeutet dieser Wert für Ministerpräsident Orbáns Fidesz-Partei ihr bisher schlechtestes Ergebnis bei Europawahlen. Die neue Partei Respekt und Freiheit seines Herausforderers Peter Modja erzielte aus dem Stand 29,7%. Ungarns Energieversorgung hängt von Russland ab und auch deshalb stand Orbán bisher immer auf der Bremse, wenn es um Strafmaßnahmen gegen das Putin-Regime oder Hilfe für die Ukraine ging. Ungarn wird sich allerdings weiteren NATO-Hilfen für die Ukraine nicht in den Weg stellen. Das kündigte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg an. Silke Hane.
Ungarn und die NATO arrangieren sich mit ihren unterschiedlichen Ansichten zum Krieg in der Ukraine. Den gemeinsamen Auftritt in Budapest nutzten sowohl Ministerpräsident Viktor Orbán als auch NATO-Chef Jens Stoltenberg, um ihre Standpunkte noch einmal klarzumachen. Ungarns Position unterscheidet sich von der meisten NATO-Mitglieder. Auf die Frage, wie man auf dem kürzesten Weg aus dieser Kriegssituation zum Frieden kommen kann, geben Ungarn und andere unterschiedliche Antworten. Die ungarische Regierung pflegt gute Beziehungen zu Russland. Orbán ist der Ansicht, dass der Krieg am schnellsten beendet werden kann, indem man der Ukraine weder mit Waffen noch mit Geld hilft, sich gegen den russischen Angriff zu wehren. Jens Stoltenberg hingegen machte klar, dass er die Hilfen der NATO als essentiell ansieht, um Schlimmeres zu verhindern. Wir tun all das nicht, um einen Konflikt zu provozieren, sondern um ihn zu verhindern. NATOs Kernaufgabe ist es nicht, Krieg zu führen, sondern Krieg zu verhindern. Statt sich weiter zu streiten, haben Stoltenberg und Orbán die Differenzen nun in eine Abmachung verwandelt. Beim NATO-Gipfel im Juli will Stoltenberg neue finanzielle Ukraine-Hilfen auf den Weg bringen. Außerdem soll nach seinem Willen künftig die NATO die Waffenlieferungen und die Ausbildung für die ukrainische Armee koordinieren. Bisher machen das die USA. Beide Vorhaben sind noch nicht in trockenen Tüchern. Um wenigstens eine Blockade der Beschlüsse durch Ungarn zu verhindern, haben Stoltenberg und Orbán einen Deal geschlossen. Kein ungarisches Personal wird an diesen Aktivitäten teilnehmen und kein ungarisches Geld wird sie unterstützen. Gleichzeitig hat der Premierminister mir versichert, dass Ungarn sich den Bemühungen nicht entgegenstellen wird. Damit ermöglichen wir es, allen anderen Verbündeten voranzukommen. Zwar sind NATO-Mitglieder ohnehin nicht verpflichtet, an Aktivitäten des Bündnisses teilzunehmen, solange es nicht etwa um den Bündnisfall geht, also ein NATO-Mitglied angegriffen wird. Dennoch hatte Orbán in den letzten Jahren immer wieder versucht, Hilfen jeglicher Art zu blockieren, wie auch auf europäischer Ebene.
Silke Hane. Die Terrororganisation Hamas hat Bedingungen gestellt, unter denen sie einer Waffenruhe im Gazastreifen zustimmen würde. Gestern hatten die Islamisten ihre Änderungswünsche den Vermittlern in Katar und Ägypten mitgeteilt. Anthony Blinken hat die Forderung nicht vollständig zurückgewiesen. Der US-Außenminister geht davon aus, dass sie teilweise erfüllt werden können. Bettina Meyer.
Der genaue Wortlaut ist nicht bekannt. Die gemeinsame Antwort der Terrororganisationen Hamas und Islamischer Dschihad komme allerdings einer Ablehnung gleich, sagte ein israelischer Offizieller in den Medien, der anonym bleiben möchte. Ihm zufolge habe die Hamas die wichtigsten Eckpunkte des Vorschlags der USA für eine Waffenruhe und für die Freilassung der Geiseln verändert. Ein weiterer nicht genannter Offizieller bestätigte, die Hamas habe einen neuen Zeitplan für eine dauerhafte Waffenruhe mit Israel vorgelegt, sowie für den Truppenabzug aus Gaza inklusive Rafah. Der arabische Sender Al Jazeera meldet, wichtig sei der Hamas der Rückzug der Truppen vom Grenzübergang Rafah sowie aus der Pufferzone zwischen Ägypten und Gaza. Während die israelischen Medien von einer Ablehnung sprechen, sagte ein Mitglied des politischen Büros der Hamas, die Antwort sei verantwortungsvoll, ernsthaft und positiv. Jetzt sei Israel am Zug. In einer kurzen Pressemitteilung der Terrororganisationen heißt es, die Antwort stelle die Interessen des palästinensischen Volkes in den Vordergrund. Gleichzeitig erklären sich Hamas und Islamischer Dschihad in positiver Weise bereit, eine Vereinbarung zu erreichen, die den Krieg beendet, heißt es weiter. Vermittler, die USA und Israel, sind noch dabei, den Text auszuwerten. Aus Ägypten hieß es, man werde die Verhandlungsbemühungen so lange fortsetzen, bis eine Vereinbarung erreicht ist.
Bettina Meyer. Himmlischer Frieden herrscht in den Handelsbeziehungen zwischen China und den Mitgliedstaaten der Europäischen Union nicht. Die EU klagt über gezielte Benachteiligungen auf dem chinesischen Markt, ein gewöhnungsbedürftiges Verständnis von geistigem Eigentum und Verzerrung des Wettbewerbs durch Geldflüsse, die Waren aus dem Reich der Mitte künstlich verbilligen. Deshalb droht die EU-Kommission mit hohen Strafzöllen auf Elektroautos aus China. Peter Kapern.
Für Daniel Caspari, den Chef der Unionsabgeordneten im Europaparlament, ist die Sache klar.
Die Entscheidung war dringend überfällig,
sagt der Experte für Handelspolitik und fügt hinzu:
Die Schwemme an Autos, die hier unter Produktionskosten nach Europa exportiert werden, ist unerträglich und es ist richtig, dass die Europäische Union hier unsere Hersteller in Deutschland und Europa schützt.
In der Tat ist der Anteil chinesischer E-Autos auf dem europäischen Markt zuletzt stark gestiegen. 2023 lag er bei 7,9%. Nach Schätzungen der EU-Kommission könnte er sich bis 2025 noch einmal fast verdoppeln. Das alles, so Kommissionsvizepräsident Margaritis Skinas heute in Brüssel, sei ein Ergebnis der unfairen Subventionierung durch den chinesischen Staat, verteilt über die gesamte Wertschöpfungskette der Batterie- und E-Auto-Produktion.
This value chain benefits from unfair subsidiarization, which is causing a threat of economic injury to EU battery electric vehicles producers.
Dadurch, so Skinas weiter, drohe die europäische Industrie Schaden zu nehmen. Und das will die EU nun durch die Verhängung von Zöllen verhindern. Drei chinesische Konzerne hat die Brüsseler Behörde en Detail unter die Lupe genommen und ist dabei auf Subventionen gestoßen, die den Regeln der WTO, der Welthandelsorganisation, widersprechen. Lithium und Batterien werden zu Preisen unterhalb der Herstellungskosten bezogen. Es gibt direkte staatliche Zuschüsse, Steuerrabatte und vergünstigte Finanzierungskonditionen. Deshalb werden nach Europa importierte E-Autos der drei geprüften Hersteller BYD, Geely und SAIC mit Zöllen von 17,4, 20 bzw. 38,1% belegt. Alle anderen Hersteller müssen Ausgleichszölle von 21 bzw. 38,1% bezahlen, je nachdem, ob sie mit der EU-Kommission im Prüfverfahren kooperiert haben oder nicht. Diese Strafzölle werden zum allgemeinen Importzoll der EU für Drittstaaten in Höhe von 10% hinzuaddiert. Und zwar vom 5. Juli an, wenn die Hersteller bis dahin die Vorwürfe der EU-Kommission nicht entkräften können. Die Reaktionen in China fielen deutlich aus. Das Außenministerium sprach von Protektionismus. Das Handelsministerium kündigte an, Zitat, entschlossen, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Rechte und Interessen chinesischer Firmen zu schützen. Bernd Lange, SPD-Europaabgeordneter und Chef des wichtigen Handelsausschusses des Parlaments, verweist darauf, dass die EU derzeit in 112 Produktklassen Zölle gegen subventionierte chinesische Waren verhängt hat. In keinem einzelnen dieser Fälle habe China zu gravierenden Gegenmaßnahmen gegriffen.
Insofern rechne ich auch nicht damit, dass es jetzt große Gegenreaktionen aus China gibt.
Die WTO-Regeln sehen vor, dass betroffene Unternehmen nach der Verhängung provisorischer Zölle in Verhandlungen mit der EU-Kommission eintreten können, um die Vorwürfe zu widerlegen oder Abhilfe zu schaffen. Gespräche soll es auch mit der chinesischen Regierung geben, die zudem bei der WTO gegen die Zölle klagen könnte. Erst nach dieser Gesprächsphase können die heute angekündigten provisorischen Zölle dann in dauerhafte Abgaben umgewandelt werden. Genau auf diese Verhandlungen setzt nun Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Er warnte in Berlin vor einem Zollwettlauf.
Aus Brüssel Peter Kapern und Jule Reimer aus unserer Wirtschaftsredaktion kommentiert die Zolldrohung nach 19:05 hier im Deutschlandfunk. Eric Ciotti hat ein berufliches Ziel, dem er alles unterordnet. Der Parteichef der französischen Republikaner möchte gern Bürgermeister der Stadt Nizza werden. Sein Problem: an der Côte d'Azur wählen viele Bürgerinnen und Bürger den Rassemblement National und weniger seine Konservativen, die in der Tradition von Charles de Gaulle und Jacques Chirac stehen. Nun hat Ciotti vorgeschlagen, seine Bürgerlichen könnten mit den Rechten vor der Parlamentswahl ein Bündnis schmieden. Selten hat ein Parteichef aus den eigenen Reihen so viel Widerspruch geerntet. Ein Parteifreund verglich Ciottis Politik mit der, die 1938 zum Münchner Abkommen führte. Ein Teil der Führung schloss Ciotti heute aus der Partei aus. Unterdessen bemüht sich Staatspräsident Emmanuel Macron, der am 30. Juni gar nicht zur Wahl steht, um einen Zusammenschluss der moderaten Kräfte. Christiane Kess berichtet.
Emmanuel Macron steht zu seiner Entscheidung für Neuwahlen, die so wenige nachvollziehen können. Dem Präsidentenlager fehlte die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung. Dauerhafte Koalitionen, so Macron, seien nicht möglich gewesen. Für den Herbst habe die Opposition mit einem Misstrauensvotum gedroht. Es gab also eine politische Blockade, die die Regierung unvermeidlich davon abgehalten hat, zu handeln. Das wurde gefährlich für Frankreich. Und dann noch die Wahl am Sonntag, die eindeutig war. Die Konsequenzen beziehen sich zwar vor allem auf Europa, aber die Stimmen gingen zu 40% an die extrem Rechten und zu 50% an die Extremen. Das ist eine politische Tatsache, die man nicht ignorieren kann. Die Französinnen und Franzosen hätten so ihre Sorgen über die Kaufkraft, die Migration oder die Sicherheit ausgedrückt, glaubt Macron. Das brauche eine demokratische Antwort, argumentierte er. Diese Antwort verlangte die Auflösung der Nationalversammlung. Nur das ermöglicht es, die Dinge klarzustellen. Das ist ein Akt des Vertrauens in unser Volk, in die Demokratie, den republikanischen Geist und unsere nationale Vernunft. Es ist meiner Meinung nach ein historischer Moment für unser Land. Seit Sonntagabend würden die Masken fallen, stellte Macron fest, in Anspielung auf die Bündnisse, die sich bilden. Bei den Linken tun sich die moderaten Kräfte wieder mit dem radikalen La France Insoumise zusammen. Letzterem warf Macron Antisemitismus vor und in der Nationalversammlung ständig für Unordnung gesorgt zu haben. Der Parteichef der rechtsbürgerlichen Les Républicains, Éric Ciotti, will den Schulterschluss mit dem extrem rechten Rassemblement National, was die einst konservative Volkspartei sprengt. Die Parteispitze schloss Ciotti am Nachmittag aus der Partei aus. Er bleibe Parteichef, widersprach Ciotti dem Beschluss auf dem sozialen Netzwerk X. Macron warf Ciotti vor, einen Pakt mit dem Teufel geschlossen zu haben und warnte vor dem RN. Wenn der Rassemblement National in die Verantwortung käme, was würde dann aus ihren Renten? Er wüsste nicht, wie er sie finanzieren soll, also würden die Renten sinken. Die Immobilienpreise würden explodieren, weil die Zinsen explodieren würden. Und was würde aus unseren Werten und unseren binationalen Mitbürgern oder die von unterschiedlicher Herkunft? Deshalb wehre ich mich gegen die Niederlage. Wir müssen aufwachen. Unsere Landsleute sind Männer und Frauen mit gutem Willen. So ist Frankreich immer gewesen.
La France s'est toujours tenue ainsi.
Mit diesem Optimismus stellte Macron das Präsidentenlager als progressiven Block der Demokraten dar. Nur sie könnten eine nützliche Regierung bilden. Der französische Präsident streckte auch die Hand aus zu den moderaten Kräften und bot an, durch Kompromisse zusammenzuarbeiten. Macron gestand ein, er und seine Regierung hätten die Sorgen der Menschen im Land zum Teil nicht schnell genug beantwortet. Er zählte eine Reihe von Maßnahmen auf, mit denen er dem nachkommen will, unter anderem versprach er, die Renten auch weiterhin an die Inflation zu koppeln. Für den Fall, dass seine Partei, Renaissance und deren Verbündete bei der Parlamentswahl unterliegen, bestätigte Macron, er werde als Präsident nicht zurücktreten. Laure Lavalette, Sprecherin des Rassemblement National, kritisierte Macrons Pressekonferenz als exzentrisch. Seit 7 Jahren ertragen die Franzosen Emmanuel Macron, seine schlechten Reformen, seine schlechte Politik. Sie haben gesehen, dass er die Staatskassen geleert hat und ihre Kaufkraft eingebrochen ist, aber Unsicherheit und Migration florieren. Aber am Sonntag ist Jupiter vom Olymp gefallen.
Unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess berichtete. Wie ticken Jugendliche, hat das Heidelberger Sinus-Institut gefragt. Antwort: Kriege, Migration, Energieknappheit, Inflation und Klimawandel verunsichern auch die jungen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Thi Le fasst die Studie zusammen.
Zum ersten Mal haben Jugendliche ab 16 Jahren bei der Europawahl gewählt. In sozialen Medien war die Bestürzung über den hohen Zuwachs an AfD-Wahlstimmen groß. Wie ticken junge Menschen, fragten sich einige. Umso neugieriger blickten heute viele zur Vorstellung der Sinus-Jugendstudie, die alle 4 Jahre vom Sinus-Forschungsinstitut veröffentlicht wird. 72 Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren geben Auskunft über ihr Leben, Ziele und ihre Gefühlslage. Von den Jugendlichen kann man nicht sprechen. Vielmehr differenzieren sie sich in verschiedene gesellschaftliche Gruppen aus, deren Lebenswelten und Wünsche sich stark voneinander unterscheiden. Klischees wie, dass die Jungen faul seien oder nicht viel arbeiten wollen, würden nicht stimmen. Jugendliche seien durchweg leistungsorientiert, sagt Marc Kalmbach, Geschäftsführer des Dinos Forschungsinstituts.
Mit Blick auf Werte, was gilt da für alle Befragten? Das ist der Wunsch nach Leistung und Selbstbestimmung und soziale Werte.
Nach Sicherheit, Halt und Geborgenheit sehen sich die Befragten. Das sei ihnen viel wichtiger als Ausbrechen, Experimentieren oder Hedonismus. Aber die spürbaren Folgen des Klimawandels, gesellschaftlicher Polarisierung, steigende Preise sowie Kriege sind auch nicht an Jugendlichen vorbeigegangen. Insofern seien sie besorgter denn je, aber nicht hoffnungslos. Denn sie seien inmitten von Krisen aufgewachsen und nähmen es als Grundrauschen in der Gesellschaft wahr. Nostalgie für ein besseres Früher gäbe es nicht. Das würden sie auch schließlich nicht kennen. Insgesamt sind laut der Studie viele Jugendliche mit ihrem Alltag zufrieden, wenn auch nicht enthusiastisch.
So zeigen die meisten Befragten sich offen dafür, demonstrativ offen dafür, wenn vor allem junge Menschen ihr Geschlecht als non-binär definieren. Die Befragten nehmen auch die Ungleichbehandlung von queeren Menschen als moralisch falsch wahr.
Sagt Co-Autor der Studie Tim Gensheimer. Generell seien sich Jugendliche Problemen wie Rassismus und Diskriminierung bewusst.
Wir können also sagen, die Jugendlichen sind aware, aber nicht woke.
Nahezu allen gemein sei der Wunsch nach gesellschaftlicher Toleranz und Akzeptanz. Jugendliche hätten feine Antennen für Ungerechtigkeit und strukturelle Ungleichheit. In mehr Engagement mündet das der Studie nach im Regelfall nicht.
Die befragten Jugendlichen selbst fühlen sich machtlos. Und ihre Empfindung ist, die Stimme der Jugend wird nicht wahrgenommen, sie wird nicht gehört, nicht ernst genommen.
Politik hätte insgesamt einen geringen Stellenwert. Denn Politiker seien realitätsfern und würden keine Probleme lösen, finden die Befragten. Und auch aus diesen Gründen entwickeln sie eine abwehrende Distanz. Diese Haltung habe sich seit der letzten Sinus-Studie 2020 sogar verstärkt. Grundsätzlich würden Jugendliche das Wahlrecht ab 16 begrüßen. Jedoch sind sie der Studie nach unsicher darüber, ob sie bereit sind und die Kompetenz haben, schon die richtige Entscheidung für sich treffen zu können. Alle würden gehört werden wollen, aber nicht alle mitgestalten. In jedem Fall aber möchten Jugendliche nicht für dumm verkauft werden.
Ti Lee aus unserem Hauptstadtstudio. Ein Deutscher kann den Aufenthalt einer ausländischen Mutter sichern, wenn er die Vaterschaft ihres Kindes anerkennt. Da diese Regelung missbraucht wird, möchte die Bundesregierung schärfer gegen Scheinvaterschaften vorgehen. Dagmar Pepping.
Justizminister Buschmann spricht von einer perfiden Masche, um das Ausländerrecht auszuhebeln. Männer mit deutschem Pass erkennen die Vaterschaft für ein Kind an, obwohl sie gar nicht der leibliche Vater sind. Teilweise gegen Geld. Die Folge, das Kind erhält dann automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit. Mutter und Geschwister bekommen ein Aufenthaltsrecht und haben Anspruch auf Sozialleistungen, zum Beispiel Bürgergeld. Der Gesetzentwurf sieht ein verschärftes Prüfverfahren vor, wenn der Verdacht auf eine solche Scheinvaterschaft besteht. Die Ausländerbehörden sollen sich einschalten, wenn sich beispielsweise das vermeintliche Paar sprachlich nicht verständigen kann oder es Hinweise gibt, dass der angebliche Vater Geld erhalten hat. Stellt sich heraus, dass der Mann nicht der biologische Vater ist oder keine dauerhafte Beziehung zum Kind pflegt, erkennen die Behörden die Vaterschaft nicht an. Bei falschen Angaben drohen Strafen, eine Geldbuße oder eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr. Innenministerin Faeser spricht von guten und richtigen neuen Regelungen. Scheinvaterschaften sind schon heute verboten. Den Behörden fällt es bislang aber schwer, effektiv dagegen vorzugehen. Der Bundestag muss nun über den Gesetzentwurf beraten.
Dagmar Pepping. Wer gesund lebt, wird seltener krank und berufsunfähig. Deswegen bot die Dialog Lebensversicherung einen Tarif an, bei dem die Versicherten für einen gesunden Lebensstil Vergünstigungen erhalten. Soweit die Überschrift. Das Kleingedruckte scheiterte heute vor dem Bundesgerichtshof. Alena Lagmöller.
Sport, gesunde Ernährung, Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen. Wer einen gesunden Lebensstil hat, der wird seltener berufsunfähig und kostet eine Versicherung auch weniger Geld. Deshalb geben Versicherungen Vergünstigungen, wenn Kunden Informationen über ihren Lebensstil an sie weitergeben. Gegen ein solches Geschäftsmodell einer Versicherung hatte der Bund der Versicherten geklagt. Er verlangte von der Versicherung mehr Transparenz. Denn wie genau sich das Verhalten der Versicherten auf die Höhe ihrer Beiträge auswirkt, das werde aus den Versicherungsbedingungen nicht klar. Diese Klage ist begründet, urteilte jetzt der Bundesgerichtshof. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung müsse zumindest in groben Linien erklären, wie sich gesundheitsbewusstes Verhalten der Versicherten auswirkt. Versicherungen müssen deshalb über solche Tarife mehr Klarheit schaffen. Bisher scheinen Verbraucherinnen und Verbraucher bei entsprechenden Versicherungen ohnehin skeptisch zu sein. Die beklagte Versicherung hatte weniger als 100 solcher Verträge abgeschlossen.
Alena Lagmüller. Die Information am Abend mit Christoph Heinemann. Weitere Berichte ab 23.10 Uhr. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Der Technik, der Redaktion und Ihnen danke.